was ist eigentlich das größte Problem auf dieser Welt? Klar, das größte Risiko der Schöpfung, ja? Das gehört ja zu dieser Genossenschaft, ne? Ja. Gut. Dass wir das, was wir im Vater unser beten, oft vergessen. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Du kannst für Problem gerne Sünde nehmen. Gefällt dir das besser, Willi? Ich glaube, das ist richtiger, ne? Aber aus der Sünde entstehen ja dann die Probleme. Okay, gut. Ich will das versuchen zu erhärten anhand eines Gleichnisses, das Jesus in Matthäus 18 erzählt hat. Ich lese nach der Guten Nachricht Bibel. Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte ihn: Herr, wenn mein Bruder oder meine Schwester an mir schuldig wird, wie oft muss ich ihnen verzeihen? 7-mal? Jesus antwortete: Nein, nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Jesus fuhr fort: Macht euch klar, was es bedeutet, dass Gott angefangen hat, seine Herrschaft aufzurichten. Er handelt dabei wie jener König, der mit den Verwaltern seiner Güter abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man ihm einen Mann, der ihm einen Millionenbetrag schuldete. Da er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn zu verkaufen, auch seine Frau und seine Kinder und seinen ganzen Besitz und den Erlös für die Tilgung der Schulden zu verwenden. Aber der Schuldner warf sich vor ihm nieder und bat: Hab doch Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Da bekam der Herr Mitleid, er gab ihn frei und erließ ihm auch noch die ganze Schuld. Kaum draußen traf dieser Mann auf einen Kollegen, der ihm einen geringeren Betrag schuldete. Den packte er an der Kehle, würgte ihn und sagte: Gib zurück, was du mir schuldest. Der Schuldner fiel auf die Knie, bettelte: Hab Geduld mit mir, ich will es dir ja zurückgeben. Aber sein Gläubiger wollte nichts davon hören, sondern ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld beglichen hätte. Als das seine anderen Kollegen mitkriegten, konnten sie es nicht fassen. Sie liefen zu ihrem Herrn und erzählten ihm, was sie gesehen hatten. Er ließ den Mann kommen und sagte: Was bist du für ein böser Mensch? Ich habe dir die ganze Schuld erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Hättest du nicht auch Erbarmen haben können mit deinem Kollegen, so wie ich es mit dir gehabt habe? Dann übergab er ihn voller Zorn den Folterknechten zur Bestrafung, bis er die ganze Schuld zurückgezahlt haben würde. So wird euch mein Vater im Himmel auch behandeln, wenn ihr eurem Bruder oder eurer Schwester nicht von Herzen verzeiht. Musste sich erst mal setzen lassen, ne? Ist eine harte Geschichte, die kennen wir ja alle. Und trotzdem, wenn man sie nochmal so auf sich wirken lässt, merkt man, dieses Gleichnis hat eine zentrale Bedeutung. Es macht deutlich einmal, dass Vergebung grenzenlos ist. Zweitens, dass Vergebung nicht in unser Belieben gestellt ist. Und drittens, dass Vergebung das Beste ist, was wir uns und anderen antun können. Auslöser für dieses Gleichnis ist die Frage von Petrus an Jesus: Wie oft soll ich meinem Bruder vergeben? Und diese Frage des Petrus an Jesus war ausgelöst durch das, was Jesus vorher gesagt hatte, und zwar in den Versen 15 bis 17. Wenn dein Bruder, und das gilt natürlich entsprechend für die Schwester, ein Unrecht begangen hat, dann geh hin und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Wenn er mit sich reden lässt, hast du ihn zurückgewonnen. Wenn er aber nicht auf dich hört, dann geh wieder hin, diesmal mit ein oder zwei anderen. Denn jede Sache soll ja aufgrund der Aussagen von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Wenn er immer noch nicht hören will, dann bring die Angelegenheit vor die Gemeinde. Wenn er nicht einmal auf die Gemeinde hört, dann behandle ihn wie einen Ungläubigen oder Betrüger. Dreimal also soll mit einem, der schuldig geworden ist, gesprochen werden. Drei Möglichkeiten zeigt Jesus auf, wobei die Reihenfolge eine große Rolle spielt. Erst mit dem, der schuldig geworden ist, selber reden, dann mit zwei oder drei Zeugen, hört er nicht, dann ihn und die Sache vor die Gemeinde bringen. Dreimal soll mit dem, der schuldig geworden ist, es versucht werden, die Sache zu klären. Und da ist die Aussage des Petrus in unserem Gleichnis eine riesengroße Leistung. Nicht nur dreimal. Und irgendwie sticht er richtig heraus aus der Schar der Jünger: Herr, und wenn ich dann gar siebenmal vergebe, dann muss das doch genug sein. Das ist ja siebenmal auch viel, viel mehr, als was die Schriftgelehrten seiner Zeit gelehrt haben. Rabbi Jose sagt zum Beispiel: Mehr als dreimal sollst du deinen Nachbarn nicht um Vergebung bitten. Wenn jemand sich einmal vergeht, soll man ihm vergeben. Wenn jemand sich zum zweiten Mal vergeht, soll man ihm vergeben. Wenn jemand sich zum dritten Mal vergeht, soll man ihm vergeben. Das vierte Mal soll man ihm nicht vergeben. Und er beruft sich dabei auf den Propheten Amos. Dort sagt Gott an mehreren Stellen: Um drei, ja um vier Frevel willen will ich sie nicht schonen. Und Rabbi Jose legt das so aus: Dreimal hätte Gott seinem Volk vergeben, aber der vierte Frevel wird nicht mehr vergeben. Da ist Gottes Geduld zu Ende. Und dann sagt Petrus siebenmal. Er trifft anscheinend sogar Gottes Vergebungsbereitschaft. Mann, was ist das für ein Held? Können wir uns alle ein großes Beispiel nehmen. Er verdoppelt die Anzahl und legt noch eins drauf. Siebenmal will ich vergeben. Das muss aber genügen. Und Jesus sagt: Nein, Vergebung kennt keine Grenzen. Siebenmal, 70-mal, da geht's nicht mehr um Zahlen. Da geht's nicht mehr ums Eingrenzen. Vergebung ist grenzenlos. Und das wird in dem Gleichnis deutlich, das Jesus anschließt. 10.000 Pfunde, heißt es bei Luther, oder Talente, schuldet da einer dem König. Eine unvorstellbare Summe. Man kann sie etwa ahnen, so mit 45 Millionen Euro umgerechnet. Der König Herodes Agrippa, der hatte ein Jahresetat von ungefähr 2 Millionen. Also eine unvorstellbar hohe Summe für die damalige Zeit. Und verständlich ist die Reaktion: Da er es nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Obwohl, diese unvorstellbar hohe Summe hätte er mit allem, was er hatte, auch mit seinem eigenen Leben und im Leben seiner Frau und seiner Kinder, niemals bezahlen können. Es hätte niemals gereicht, was er zu bieten hat. Alles, was er aufbringen konnte, hätte nie gereicht, um die unermesslich große Schuld zu begleichen. Und so vergleicht Jesus damit die Schuld, die Menschen vor Gott haben. Die Schuld, die wir vor Gott haben, ist unbezahlbar, mit nichts auszulösen. Wir sind alle Sünder und haben vor Gott nichts zu bestellen. Und die Bibel macht unmissverständlich klar, dass das für alle gilt und dass der Lohn für die Sünde der Tod ist. Wir alle sind in der Linie des Adam, der gegen Gottes Gebot verstoßen hat. Und die Folge war eben die Vertreibung aus dem Paradies, die Trennung von Gott. Und diese Trennung ist durch nichts aufzuheben. Das ist und bleibt unsere Stellung vor Gott von Natur aus. Und dabei geht es zunächst nicht um einzelne Sünden, sondern es geht um die Sünde, die Ursünde, dass wir von Gott getrennt sind. Und diese Kluft ist unüberwindbar. Mit nichts ist es zu erreichen. So wie die unvorstellbar große Schuld des Knechtes. Er kann sie nie und nimmer bezahlen. Und noch unvorstellbarer ist die Schuld des Menschen. Und noch unvorstellbarer ist das Erbarmen des Königs. Weil dieser Mensch um Gnade bittet, erlässt der König ihm alle Schuld. Und das ist so unvorstellbar einfach. Er bittet um Gnade und die Schuld wird erlassen. Alle Schuld. So wie es Jesus ja auch tut, wenn ein Mensch zu ihm kommt und Buße tut. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns reinigt. Und ich weiß nicht, ob wir uns die Gnade des Königs und die Gnade Gottes vorstellen können, die so ohne Einschränkung ist, einfach grenzenlos ist. Diese unendlich große Summe, die unendlich große Schuld getilgt. Und wie mag der Knecht zusammen mit seiner Familie gejubelt haben. Er wird getanzt und gesungen haben. Alles hat er mir erlassen. Alle Schuld ist vergeben. Alle Strafe ist erlassen. Alles ist weg. Welch eine Freude. Er wird immer wieder gesungen haben, erfüllt von Dank gegenüber seinem Herrn und seinem grenzenlosen Erbarmen. Vielleicht mal die Frage, kann jeder von euch hier so jubeln über Gottes grenzenloses Erbarmen, über sein Leben? Können Sie wirklich jubeln, dass Gott Ihnen gnädig ist? Grenzenlos, ohne Ausnahme? Dass keiner von uns mit Belastung durch Sünde der Vergangenheit leben muss? Und dass das, was mich jetzt noch drückt, ich ihm bringen kann, weil er darauf wartet, dass wir zu ihm kommen und von seiner Gnade nehmen. Er hat ja meine Schuld längst am Kreuz gesühnt. Und er sagt, die Engel im Himmel freuen sich über jeden Sünder, der Buße tut. Das war das Erste. Gottes Vergebung ist grenzenlos. Und unser Gleichnis zeigt als Nächstes die Konsequenz, zu vergeben, wie er vergeben hat. Das heißt, Vergebung, zweiter Punkt, ist nicht in unser Belieben gestellt. Leider geht das Gleichnis ja weiter. Der Knecht geht raus, trifft einen seiner Kollegen, der ist ihm 100 Silbergroschen schuldig, 3,50 Mark oder 5,60 Euro, je nachdem, welche Währung bei euch noch gilt. Und er packt ihn und er würgt ihn und sagt, bezahle alles, was du mir schuldig bist. Natürlich empören wir uns jetzt. Wie kann der nur? Ne? Eben hat er alle Schuld erlassen bekommen, er hat 45 Millionen, hat er weg. Jetzt wegen 3,50 Euro. macht er so ein Theater. Wir empören uns zu Recht, natürlich. Wir finden es unmöglich. Und doch steckt dieses Verhalten so ganz tief in uns drin. Warum? Weil der Knecht anscheinend nicht begriffen hat, wie groß seine Schuld war. Nicht begriffen hat, was es den König gekostet hat, ihm zu vergeben. Was ihn gekostet hat, dieses Riesendarlehen in den Sand zu schreiben. Ich kann das Verhalten nicht begreifen. Und doch kann ich irgendwie den Mann gut verstehen. Mit der Freude der erlassenen Schuld geht er nach Hause. Dann begegnet er dem Mitknecht, seinem Kollegen. Schon lange wollte er mit ihm abrechnen. Es war zwar eine verhältnismäßig kleine Schuld, aber er schien gerade jetzt darauf angewiesen zu sein. Und da er nun gerade mal beim Thema Schulden war, passte es gut, bei ihm jetzt das Geld einzutreiben. Und so spielt sich das gleiche Szenario ab wie zuvor bei ihm, als er vor dem König stand. Er sagt, bezahle, was du mir schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder, bat ihn und sprach, hab Geduld mit mir, ich will dir's bezahlen. Seine Reaktion? Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Seine Kollegen kriegen das mit. Hier ist Petzen wirklich mal erlaubt. Und sie gehen zum König und sagen ihm das. Was folgt, ist Folter, Gefängnis, lebenslänglich. Vergessen, welche Gnade er bekommen hatte. Und Jesus folgert daraus, so wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt, ein jeder seinem Bruder. Und mit dieser Aussage Jesu hört jegliche Verharmlosung auf. Klipp und klar sagt Jesus, dass die Vergebung untereinander nicht in unser Belieben gestellt ist. Ich kann nicht mit zweierlei Maß messen. Als hätte ich Vergebung verdient und der andere nicht. Manche meinen, ich kann erst vergeben, wenn ich mich danach fühle. Ich kann erst vergeben, wenn der andere vor mir in Staub und Asche Buße tut. Wenn ich so richtig merke, dass er so richtig unten ist und ich noch damit dafür gesorgt habe, dass er wirklich so ganz tief unten ist. Ich es ihm nochmal so richtig gezeigt habe, was er angestellt hat. Dass er so richtig merkt, was er für ein elender Mensch ist. Ich kann erst vergeben, wenn. Und Jesus sagt, Vergebung ohne Wenn und Aber. Wir können uns nicht aussuchen, wann und wem wir vergeben wollen. Vergebung ist Pflicht, sagt Jesus. Nicht nur einmal, nicht nur zweimal, nicht nur dreimal, Petrus nicht nur siebenmal, siebenmal, siebzigmal, unendlich, immer wieder. Und dann merken wir, wie schwer es uns oft fällt, das erlösende Wort zu sagen, vergib mir oder ich vergebe dir. Und da steht der Prediger nicht besser da als jeder andere. Ich rede mich auch viel lieber raus, als mein Versagen einzugestehen und um Vergebung zu bitten. Dabei habe ich das so oft nötig. Und ich merke, wie schwer mir dieser Satz fällt. Aber ich möchte ihn immer wieder aussprechen. Ich bitte um Vergebung. Nur wer weiß, wie hoch er in der Schuld bei Gott steht, der ist auch bereit, den anderen um Vergebung zu bitten und dem anderen zu vergeben. Wer sich nicht bewusst ist, was Jesus ihm vergeben hat und was es ihn gekostet hat, der wird leicht unbarmherzig anderen gegenüber. Wer mit seiner eigenen Sünde leichtfertig umgeht, weiß nicht, was Vergebung ist. Der wird auch anderen schwerlich vergeben können. Wie ist das bei den Kindern, die ihren Eltern nicht vergeben können, weil sie meinen, dass sie unrecht behandelt worden sind? Das Kind in der Mitte. Oder was da so alles oft auf dem Plan steht. Wie ist das mit dem Schuldbewusstsein selbst? Hat der, der seinen Eltern nicht vergeben kann, vergessen, dass er selbst schuldig geworden ist, weil er seine Eltern nicht geehrt hat? Nein, vergeben ist nicht in unser Belieben gestellt. Es ist abhängig von der Größe, ist nicht abhängig von der Größe der Schuld und auch nicht abhängig davon, ob der andere seine Schuld einsieht. Natürlich gibt es auch Dinge, die müssen wachsen und reifen. Manches braucht seine Zeit, damit keiner überfordert wird oder die Vergebung nur oberflächlich geschieht. Entscheidend ist, ob ich vergebungsbereit bin zu vergeben. Das Problem dabei ist nur, je länger man damit wartet, desto größer ist die Gefahr, dass es zu keiner Klärung kommt. Dann beginnt nämlich der verhängnisvolle Dialog mit sich selber. So schlimm war es doch gar nicht. Ne? Bei anderen ist es ja viel schlimmer. Eigentlich hat der andere ja viel mehr Schuld als ich. Dann soll der doch zuerst kommen. Man rechtfertigt sich selber und dann steht man selbst immer besser da. Und der andere steht immer schlechter da als man selbst. Für mich fallen mir 1000 Entschuldigungen ein, für den anderen keine einzige. Man kann sich dann regelrecht wieder neu in Wut denken. Der andere kann sagen, was er will, ich höre nur in meine vorgedachte Richtung. In der Richtung, die ich schon immer hatte. Wer aber angesichts der erfahrenen Gnade Gottes nicht barmherzig wird, so sagt Jesus, der hat bei sich selbst die Gnade Gottes verscherzt. Wenn ich dem anderen nicht vergebe, sage ich damit aus, dass ich besser bin als der andere. Ich habe die Gnade Gottes nicht verdient, der andere aber nicht. Das zerstört mein Leben und das der anderen. Was mich hier am meisten bewegt ist, dass ich Gemeinden kennengelernt habe, in denen ich selber Dienst getan habe, in denen ich Aufbruch erlebt habe, Wachstum erlebt habe, die gescheitert sind darin, dass Verantwortliche in den Gemeinden nicht bereit waren, aufeinander zuzugehen, miteinander wirklich zu reden, da wo Schuld war, einander zu vergeben. Ich denke an 2 Gemeinden, die es nicht mehr gibt. Und das ist das Tragische daran, dass so viel daraus entstehen kann, dass Familien auseinandergerissen werden, dass Gemeinden untergehen, wenn wir nicht bereit sind, wirklich zu vergeben. Damit sind wir schon mitten im 3. Punkt. Vergebung ist das Beste, was wir uns und anderen antun können. Nur durch empfangene und gewährte Vergebung komme ich heraus aus dem Teufelskreis der negativen Gedanken. Der negativen Gedanken über mich und auch den anderen. Was haben wir gesagt? Das Gleiche macht deutlich, dass Vergebung grenzenlos ist. Dass Vergebung als weites nicht in unser Belieben gestellt ist. Und drittens, dass es das Beste ist, was wir uns und anderen antun können. Worauf also wollen wir warten? Jesus hat am Kreuz alle meine Schuld getragen. ihre und meine und auch die, die wir für unvergebbar halten. Er hat aus unendlicher Liebe sein Leben gegeben für meine Schuld. Ich darf ihm von Herzen dafür danken. In seinem Leiden und Sterben für mich liegt auch die Kraft zu vergeben, so wie er mir vergeben hat. Nicht als Last, nicht als Druck, sondern als Geschenk. Als Geschenk, das mir und dem anderen Frieden gibt. Das ist das Beste, was ich mir und anderen gönnen kann. Wenn die Last des Versagens, der Sünde nicht länger drückt, wenn das Gewissen entlastet ist. Das macht das Leben froh. Und da ist auch wieder Platz für den Heiligen Geist, der mein Leben verändert und wertvoll macht. Das ist das Beste, was ich mir und anderen gönnen kann. Wenn ich mich an dem anderen wieder freuen kann, statt über ihn zu klagen. Wenn die Gemeinschaft wiederhergestellt ist. Ich habe in der Vorbereitung mal nachgedacht über Menschen, mit denen ich Streit, Schwierigkeiten hatte. Und als Prediger ist man da bestimmt nicht ausgenommen, wenn man verschiedenen Gemeinden gewesen ist, versucht hat, auch etwas voranzutreiben. Ich bin da mal so viele durchgegangen, mit denen es wirklich auch echte Konflikte gegeben hat. Und ich habe meinem Herrn so von Herzen gedankt. Ich muss keine Bitterkeit mehr haben. Es hat mich lange beschäftigt. Ich habe viele schlaflose Nächte gehabt, weil ich manchen Menschen nicht vergeben konnte. Weil mit der Vergebung oder mit der Schuld auch zusammenhing, dass es nicht nur Schuld war zwischen ihm und mir, sondern auch die Gemeinde betraf. Weil dadurch vieles in Stocken geraten ist, vieles nicht gelaufen ist. Und diese Schuld so viele Folgen hatte, das hat mich umgetrieben. Ich bin fast krank geworden darüber. Es hat lange gedauert, bis ich an manchen Punkten, an manchen Dingen so weit kam, sagte, Herr, ich will es üben, wirklich zu vergeben. Und als ich nochmal so darüber nachdachte, welche Personen waren das? Könnte er so einige nennen jetzt, wo er so richtig eine Auseinandersetzung gab. Sag, Herr, danke. Danke für diesen Frieden, den ich haben darf, weil du vergeben hast und weil du mir vergeben hast. Und ich deshalb immer wieder beten darf, vergib mir meine Schuld, wie auch ich vergebe meinen Schuldigern. Vergebung bringt Frieden, die Türen zu Gott wieder öffnet. Dann werde ich wieder mit ihm über alles reden. Und alles von ihm erwarten. Diese Vergebung vertreibt Streit und Undank. Ja, Vergebung ist das Beste, was ich mir und anderen antun kann. Gott sei Dank. Amen.